Palermo. Mir ward es wirklich recht wohl, als ich wieder in die Nachbarschaft von Palermo kam, wo ich mich nun schon als etwas heimisch betrachtete. Mein Einzug in die Residenz war, als ob ich ihn noch bei dem hochseligen Fürsten von Palagonia bestellt hätte. Es holte uns eine Sänfte irgendeines Bischofs ein, vermutlich des Bischofs von Cefalù. Sie war sehr charakteristisch überall mit Schellen behangen und wurde, nach der Gewohnheit des Landes, von zweien der stärksten Maulesel getragen, die von einigen reitenden Bedienten geführt wurden. Die Sänfte war ziemlich geräumig und mochte bequem Platz haben für den Bischof und seine Nichte, denn ich habe es in Sizilien durchaus bemerkt, dass die vornehmen Geistlichen viel auf Nichten halten. Ein alter, dicker, satirischer Eseltreiber setzte sich gravitätisch hinein und fing an, barock daraus zu diakonieren und mit großen Grimassen den Segen zu spenden. Die Schellen klangen, er nickte und schnitt ein Boxgesicht, und die Karawane lachte über die Posse, bis die Nähe der Stadt der Profanation ein Ende machte. Nun zog die ganze originelle Kavalkade hinter mir mit Schellengeläute in Palermo zum Seetor ein. In Leipzig hätte ich damit ein Schauspiel für ein Quartier der Stadt machen können. In Palermo lachten bloß zwei Visitatoren. Neapel. Auf meiner Rückkehr hatte ich Gelegenheit, zwei sehr ungleichartige Herren von dem neapolitanischen Militär kennenzulernen. Ich wurde einige Meilen von Salerno an der Straße angehalten, und ein Offizier, nicht mit der besten Physiognomie, setzte sich geradezu zu mir in die Kariole, ohne eine Silbe Apologie über ein solches Betragen zu machen, und wir fuhren weiter. Ich hörte, dass mein Fuhrmann vorher entschuldigend sagte, »E un signore inglese«, der Herr ist Engländer. Das half aber nichts. Der Kriegsmann pflanzte sich ein. Als er Posten gefasst hatte, wollte er mir durch allerhand Wendungen Rede abgewinnen. Seine Grobheit hatte mich aber so verblüfft, dass ich keine Silbe vorbrachte. Vor der Stadt stieg er aus und ging fort ohne ein Wörtchen Höflichkeit. Das ist noch etwas stärker als die Impertinenz der deutschen Militäre hier und da gegen die sogenannten Philister, die doch auch zuweilen systematisch ungezogen genug ist. Als ich gegen Abend in der Stadt spazieren ging, redete mich ein Zweiter an. »Sie sind Engländer?« »Nein.« »Aber ein Russe?« »Nein.« »Doch ein Pole?« »Auch nicht.« »Was sind Sie denn für ein Landsmann?« »Ich bin ein Deutscher.« »Tut nichts, Sie sind ein Fremder und erlauben mir, dass ich Sie etwas begleite.« »Sehr gern. Es wird mir angenehm sein.« Ich sah mich um, als ob ich etwas suchte. Er fragte mich, ob ich in ein Kaffeehaus gehen wollte. »Wenn man Eis dort hat«, war meine Antwort. Das war zu haben. Er führte mich und ich aß tüchtig, in der Voraussetzung, ich würde für mich und ihn tüchtig bezahlen müssen. Das pflegte so manchmal der Fall zu sein. Aber als ich bezahlen wollte, sagte die Wirtin, es sei schon alles berichtigt. Das war ein schöner Gegensatz zu der Ungezogenheit vor zwei Stunden. Er begleitete mich noch in verschiedene Partien der Stadt, besonders hinauf zu den Kapuzinern, wo man eine der schönsten Aussichten über den ganzen Meerbusen von Salerno hat. Ich konnte mich nicht enthalten, dem jungen artigen Manne das schlimme Betragen seines Kameraden zu erzählen. »Ich bin nicht gesonnen«, sagte ich, »mich in der Fremde in Händel einzulassen, aber wenn ich den Namen des Offiziers wüsste und einige Tage hier bliebe, würde ich doch vielleicht seinen Chef fragen, ob dieses hier in der Disziplin gut heiße.« Der junge Mann fing nun eine große, lange Klage über viele Dinge an, die ich ihm sehr gern glaubte. Wir gingen eben vor einem Gefängnisse vorbei, aus dessen Gittern ein Kerl sah und uns anredete. »Dieser Mensch hat 40 umgebracht«, sagte der Offizier, als wir weitergingen. Ich sah ihn an. »Hoffentlich kann es ihm nicht bewiesen werden«, erwiderte ich. »Doch, doch. Für wenigstens die Hälfte könnte der Beweis völlig geführt werden.« Mich überlief ein kalter Schauer. »Und die Regierung?«, fragte ich. »Ach Gott, die Regierung«, sagte er ganz leise. »Die Regierung braucht ihn.« Hier fasste es mich wie die Hölle. Ich hatte dergleichen Dinge oft gehört. Jetzt sollte ich es sogar sehen. Freund, wenn ich ein Neapolitaner wäre, ich wäre in Versuchung, aus ergrimmter Ehrlichkeit ein Bandit zu werden und mit dem Minister anzufangen. Welche Regierung ist das, die so entsetzlich mit dem Leben ihrer Bürger umgeht? Kann man sich eine größere Summe von Abscheulichkeit und Niederträchtigkeit denken? Jetzt wird er doch nun hoffentlich seine Strafe bekommen, sagte ich zu meinem unbekannten Freund. Ach nein, antwortete er. Jetzt sitzt er wegen eines kleinen Subordinationsfehlers. Und morgen früh kommt er los. Wieder ein hübsches Stückchen von der Vergebung der Sünde. Die Amnestie des Königs hat die Armee und die Provinzen mit rechtlichen Räubern angefüllt. Er nahm die Banditen auf, sie waren brav, wie ihr Name sagt. Er belohnte sie königlich, gab ihnen Ämter und Ehrenstellen und jetzt treiben sie ihr Handwerk als Hauptleute der Provinzen gesetzlich. Dieses wird in der Residenz erzählt, auf den Straßen und in den Provinzialstädten. Und es werden mit Abscheu Personen und Ort und Umstände dabei genannt. Von Salerno aus war ich mit einer Dame aus Caserta und ihrem Vetter zurückgefahren. Als diese hörten, dass ich von Portici noch auf den Berg wollte, taten sie den Vorschlag, Partie zu machen. Ich hatte nichts dagegen. Wir mieteten Esel und ritten. Was vorherzusehen war, geschah. Die Dame konnte, als wir absteigen mussten, zu Fuß nicht weiter fort und blieb zurück, und ich war so ungalant, mich nicht darum zu bekümmern. Der Herr Vetter strengte sich an und arbeitete mir nach. Als wir an die Öffnung gekommen waren, aus welcher der letzte Strom über Torre del Greco hinuntergebrochen war, wollte der Führer nicht weiter und sagte, weiter ginge sein Akkord nicht. Ich wollte mich weiter nicht über die Unverschämtheit des Betrügers ärgern und erklärte ihm ganz kurz und laut, er möchte machen, was er wollte, ich würde hinaufsteigen. Doch nicht allein, meinte er. Ganz allein, sagte ich, wenn niemand mit mir geht. Und ich stapelte immer rasch den Sandberg hinauf. Er besann sich doch und folgte. Es ist eine Arbeit, die schwerer ist, als auf den Ätna zu gehen, wenigstens über den Schnee, wie ich es fand. Der Sand und die Asche machen das Steigen entsetzlich beschwerlich. Man sinkt fast so viel rückwärts, als man vorwärts geht. Es war übrigens Gewitterluft und drückend heiß. Endlich kam ich oben an dem Rande an. Der Krater ist jetzt, wie du schon weißt, eingestürzt, der Berg dadurch beträchtlich niedriger, und es ist gar keine eigentliche größere Öffnung mehr da. Nur an einigen Stellen dringt etwas Rauch durch die felsigen Lavaritzen hervor. Man kann also hinuntergehen. Die Franzosen, welche es zuerst taten, wenigstens so viel man weiß, haben viel Rotomontade von der Unternehmung gemacht. Jetzt ist es von der Seite von Pompeji ziemlich leicht. Fast jeder, der heraufsteigt, steigt hinab in den Schlund, und es sind von meinen Bekannten viele unten gewesen. Ich selbst hatte den rechten Weg nicht gefasst, weil ich eine andere kleine Öffnung untersuchen wollte, aus welcher noch etwas Dampf kam und zuweilen auch Flamme kommen soll. Die Zeit war mir nun zu kurz, sonst wäre ich von der anderen Seite noch ganz hinuntergestiegen. Gefahr kann weiter nicht dabei sein als die gewöhnliche. Während mein Führer und der Casertaner ruhten und schwatzten, sah ich mich um. Die Aussicht ist fast die nämliche wie bei den Camaldulensern. Ich würde aber jene noch vorziehen, obgleich diese größer ist. Nur die Stadt und die ganze Partie vom Posilippo diesseits der Grotte hat man hier besser. Nie hatte ich noch so furchtbare Hitze ausgestanden als im Heraufsteigen. Jetzt schwebten über Sorrent einige Wölkchen und über dem Avernus ein Donnerwetter. Es ward Abend und ich eilte hinab. Hinunter geht es sehr schnell. Ich hatte schon Durst, als die Reise aufwärts ging, und nun suchte ich lechzend überall Wasser. Ein artiges, liebliches Mädchen brachte uns endlich aus einem der obersten Weinberge ein großes, volles Gefäß. So durstig ich auch war, war mir doch das Mädchen fast willkommener als das Wasser. Und wenn ich länger hier bliebe, ich glaube fast, ich würde den Vulkan gerade auf diesem Wege vielleicht ohne Führer noch oft besuchen. In einem großen Sommerhause nicht weit von der Heiligen Maria erwartete uns die Dame und hatte unterdessen Tränen Christi bringen lassen. Aber das Wasser war mir oben lieber als hier die köstlichen Tränen und die Hebe des Ersten wohl auch etwas lieber als die Hebe der Zweiten. Rom. Nun bin ich wieder hier in dem Sitz der Heiligen Kirche, aber nicht in ihrem Schoße. Wie schade das ist. Ich habe so viel Ansatz und Neigung zur Katholizität, würde mich so gern an ein Oberhaupt in geistlichen Dingen halten, wenn nur die Leute etwas leidlicher, ordentlich und vernünftig wären. Meiner ist der Katholizismus der Vernunft, der allgemeinen Gerechtigkeit, der Freiheit und der Humanität. Und der ihrige ist die Nebelkappe der Vorurteile, der Privilegien, des eisernen Gewissenszwanges. Ich hoffte, wir würden einst zusammenkommen. Aber seit Bonapartes Bekehrung habe ich für mich die Hoffnung sinken lassen. Dank sei es der Frömmelei und dem Mamelukengeist des französischen Bannerherrn, die Römer haben nun wieder Überfluss an Kirchen, Mönchen, Banditen. Er hat uns zum wenigsten wieder einige hundert Jahre zurückgeworfen. Homo sum, ich bin ein Mensch, sagt Terenz, sonst könntest du leicht fragen, was mich das Zeug anginge. Aber ich will den Faden meiner Wanderschaft wieder aufnehmen. Von Rom nach Neapel war ich zu Fuß gegangen. Von Neapel nach Rom fuhr ich der Schnelligkeit wegen mit dem neapolitanischen Kurier. Noch die Nacht fuhren wir über Aversa nach Capua und den Tag von Capua nach Terracina. Anstatt einer atellanischen Fabel erzählte man uns in Aversa als wahre Geschichte, dass eben die Räuber vom Berge heruntergekommen wären und einen armen Teufel um 60 Piaster erschlagen hätten. In Fondi stahl ich mich mit etwas bösem Gewissen voraus, weil ich dem Herrn Zolleinnehmer nicht gern in die Hände fallen wollte. Dieser Herr hatte nämlich auf meiner Hinreise einen sehr großen Gefallen an meinem Seehund-Tornister bekommen, wollte ihn durchaus haben und bot mir bis zu 3 goldenen Unzen darauf. Ich wollte ihn nicht missen, hatte seiner Zudringlichkeit aber doch einige Hoffnung gemacht, wenn ich zurückkäme, und jetzt wollte ich ihn ebenso wenig missen. Wer bringt nicht gern Haut und Fell und alles wieder heil mit sich zurück? Durch die Pontinen ging es diesmal die Nacht, welches ich sehr wohl zufrieden war. Der Morgen graute, als wir in Velletri eintrafen. Nun kam aber eine echt italienische Stelle, über der ich leicht hätte den Hals brechen können. Ich habe die Gewohnheit, beständig vorauszulaufen, wo ich kann. Zwischen Genzano und Ariccia ist eine schöne Waldgegend, durch welche die Straße geht. Oben am Berge bat der Postillon, wir möchten aussteigen, weil er vermutlich den Hemmschuh einlegen wollte und am Wagen etwas zu hämmern hatte. Der Offizier blieb bei seinen Depeschen am Wagen und ich schlenderte leicht und unbefangen den Berg hinunter in den Wald hinein und dachte, wie ich Freund Reinhard in Ariccia überraschen würde, der jetzt daselbst sein wollte. Ungefähr 7 Minuten mochte ich so fortgewandelt sein, da stürzten links aus dem Gebüsche 4 Kerle auf mich zu. Ihre Botschaft erklärte sich sogleich. Einer fasste mich bei der Krause und setzte mir den Dolch an die Kehle, der andere am Arm und setzte mir den Dolch auf die Brust. Die beiden übrigen blieben dispositionsmäßig in einer kleinen Entfernung mit aufgezogenen Karabinern. In der Bestürzung sagte ich halb unwillkürlich auf Deutsch zu ihnen, »Also nehmt denn in Teufels Namen alles, was ich habe!« Da machte einer eine doppelt grässliche Pantomime mit Gesicht und Dolch, um mir zu verstehen zu geben, man würde stoßen und schießen, sobald ich noch eine Silbe spräche. Ich schwieg also. In Eile nahmen sie mir nun die Börse und etwas kleines Geld aus den Westentaschen, welches beides zusammen sich vielleicht auf 7 Piaster belief. Nun zogen sie mich mit der vehementesten Gewalt nach dem Gebüsch und die Karabiner suchten mir durch richtige Schwenkung Willigkeit einzuflößen. Ich machte mich bloß so schwer als möglich, da weiter tätigen Widerstand zu tun der gewisse Tod gewesen wäre. Man zerriss mir in der Anstrengung Weste und Hemd. Vermutlich wollte man mich dort im Busche gemächlich durchsuchen und ausziehen und dann mit mir tun, was man für gut finden würde. Sind die Herren sicher, so lassen sie das Opfer laufen. Sind sie das nicht, so geben sie einen Schuss oder Stich, und die Toten sprechen nicht. In diesem kritischen Moment, denn das Ganze dauerte vielleicht kaum eine Minute, hörte man den Wagen von oben herabrollen und auch Stimmen von unten. Sie ließen mich also los und nahmen die Flucht in den Wald. Ich ging etwas verblüfft meinen Weg fort, ohne jemand zu erwarten. Die Uhr saß wie in Sizilien tief und das Taschenbuch stark unter dem Arme in einem Rocksacke. Beides wurde also in der Geschwindigkeit nicht gefunden. Die Kerle sahen grässlich aus, wie ihr Handwerk. Keiner war nach meiner Taxe unter 20 und keiner über 30. Sie hatten sich gemalt und trugen falsche Bärte. Ein Beweis, dass sie aus der Gegend waren und Entdeckung fürchteten. Hier in Rom brachte man mir die tröstliche Nachricht, dass zwei von den Schurken, die mich in dem Wald geplündert hatten, erwischt wären und dass ich vielleicht noch das Vergnügen haben würde, sie hängen zu sehen. Dawider habe ich weiter nichts, als dass es bei der jetzigen ungeheuren Unordnung der Dinge sehr wenig helfen wird. Ich habe hier etwas von einem Manuskript gesehen, das in kurzem in Deutschland, wenn ich nicht irre, bei Perthes gedruckt werden soll und das ein Gemälde vom jetzigen Rom enthält. Du wirst dich wundern, wenn ich dir sage, dass fast alles darin noch sehr sanft gezeichnet ist. Der Mann kann auf alle Fälle kompetenter Beurteiler sein, denn er ist lange hier, ist ein freier, unbefangener, kenntnisvoller Mann, bei dem Herz und Kopf gehörig im Gleichgewicht stehen. Die Hierarchie wird wieder in ihrer größten Ausdehnung eingeführt. Und was das Volk eben jetzt darunter leiden müsse, kannst du berechnen. Die Klöster nehmen alle ihre Güter mit Strenge wieder in Besitz. Die eingezogenen Kirchen werden wieder geheiligt. Und alle Prälaten behaupten fürs Allererste wieder ihren alten Glanz. Da mästen sich wieder die Mönche. Und wer bekümmert sich darum, dass das Volk hungert? Die Straßen sind nicht allein mit Bettlern bedeckt, sondern diese Bettler sterben wirklich da selbst vor Hunger und Elend. Ich weiß, dass bei meinem Hiersein an einem Tage 5 bis 6 Personen vor Hunger gestorben sind. Ich selbst habe einige niederfallen und sterben sehen. Rührt dieses das geistliche Mast her? Der Ausdruck ist empörend, aber nicht mehr als die Wahrheit. Jedes Wort ist an seiner Stelle gut, denke und sage ich mit den Alten. Als die Leiche Pius VI. Prächtig eingebracht wurde, damit die Exequien noch prächtiger gehalten werden könnten, erhob sich aus dem gläubigen Gedränge ein Fünkchen Vernunft in dem dumpfen Gemurmel, dass man so viel Lärm und Kosten mit einem Toten mache und die Lebendigen im Elend verhungern lasse. Rom ist oft die Kloake der Menschheit gewesen, aber vielleicht nie mehr als jetzt. Es ist keine Ordnung, keine Justiz, keine Polizei, auf dem Lande noch weniger als in der Stadt. Und wenn die Menschheit nicht noch tiefer gesunken ist, als sie wirklich liegt, so kommt es bloß daher, weil man das Göttliche in der Natur durch die größte Unvernunft nicht ganz ausrotten kann. Du kannst denken, mit welcher Stimmung ein vernünftiger Philanthrop sich hier umsieht. Ich hatte mich mit einer bitteren Philippika gerüstet, als ich wieder zu Borgia gehen wollte. Nil valent apud vos leges, nil justitia, nil boni mores. Saginantur sacerdotes, perit plebs, cecutit populus. Vilipenditur quodcunque est homini sanctum, honestas, modestia, omnis virtus. Infimus et improbissimus quisque cum armis per opida et agros predabundus incedit. Furatur rapid trucidat jugulat incendia miscet. Hec est illa religio scilicet, auctoris ignominia, rationis opprobrium. Qua vos homines liberos et viros fortis ad servitia et latrones detrudere conamini. Nichts gelten bei euch Gesetze, Gerechtigkeit und gute Sitten. Die Priester werden fett, das Volk geht zugrunde und alle wandeln in Blindheit. Alles, was dem Menschen heilig sein soll, Ehre, Einfachheit, jegliche Tugend überhaupt, wird gering geschätzt. Spitzbuben, Schurken ziehen bewaffnet durch Städte und Felder, stehlen, rauben, metzeln, dolchen und brennen. So ist der Segen eurer Religion beschaffen. Eine Schändung des Stifters, ein Hohn auf die Vernunft. Mit dieser Religion wusstet ihr freie, starke Menschen in Knechtschaft und Räuberei hinabzustoßen. So gor es. Und ich versichere dir, Freund, es ist keine Silbe Redekunst dabei. Aber gesetzt auch ein Kardinal hätte das so hingenommen. Warum sollte ich dem alten, guten, ehrlichen Manne Herzklopfen machen? Es hilft nichts. Das liegt schon im System. Man wird schon Palliativen finden, aber an Heilung ist nicht zu denken. Die Herren sind immer klug wie die Schlangen. Weiter gehen sie im Evangelium nicht. Die neuesten Beweise davon kannst du in Florenz und Paris sehen. Ich ging gar nicht zu Borgia, weil ich meiner eigenen Klugheit nicht traute. Überdies hielt mich vielleicht noch eine andere Kleinigkeit zurück. Die römischen Vornehmen haben einen ganzen Haufen Bedienten im Hause und geben nur schlechten Sold. Jeder Fremde, der nur die geringste Höflichkeit vom Herrn empfängt, wird dafür von der Valetei in Anspruch genommen. Das hatte ich erfahren. Nun kann man einem ganzen Hausetat doch schicklich nicht weniger als einen Piaster geben, und so viel wollte ich für den Papst und sein ganzes Kollegium nicht mehr in Auslage sein. Die Heerstraßen sind voller Räuber. Die niederträchtigsten Bösewichter ziehen bewaffnet im Lande herum. Bloß während meiner kurzen Anwesenheit in Rom sind 3 Kuriere geplündert und 5 Dragoner von der Begleitung erschossen worden. Niemand wagt es mehr, etwas mit der Post zu geben. Der französische General ließ wegen vieler Ungebühr ein altes Gesetz schärfen, das den Dolchträgern den Tod bestimmt, und ließ eine Anzahl Verbrecher vor dem Volkstore wirklich niederschießen. Die Härte war Wohltat, nun war Sicherheit. Jetzt trägt jedermann wieder seinen Dolch und braucht ihn. Die Kardinäle sind immer noch in dem schändlichen Kredit als Beschützer der Verbrecher. Man erzählt jetzt noch Beispiele mit allen Namen und Umständen, dass sie Mörder in ihren Wagen aus der Stadt in Sicherheit bringen lassen. Über öffentliche Armenanstalten bei den Katholiken ist schon viel gesagt. Rom war auch in dieser Rücksicht die Metropolis. Jetzt sind durch die Revolution fast alle öffentlichen Armenfonds wie ausgeplündert und die Not ist vor der Ernte unter der ganz armen Klasse schrecklich. In ganz Marino und Albano ist keine öffentliche Schule, also keine Sorge für Erziehung. In Rom ist sie schlecht. Der Kirchenstaat ist eine Öde rund um Rom herum. Deswegen erlaubt aber kein Güterbesitzer, dass man auf seinem Grunde arbeite. Das Feudalrecht könnte in Gefahr geraten. Wenn er nicht geradezu hungert, was gehen ihn die Häfen des Romulus an? Die Möncherei kommt wieder in ihren krassesten Flor. Und man erzählt sich wieder ganz neue Bubenstücke der Kuttenträger, die der Schande der finstersten Zeiten gleichkommen. Man sagt wohl, Italien sei ein Paradies von Teufeln bewohnt. Das heißt der menschlichen Natur hohngesprochen. Der Italiener ist ein edler, herrlicher Mensch, aber seine Regenten sind Mönche oder Mönchsknechte. Die meisten sind Väter ohne Kinder. Das ist Erklärung genug. Überdies ist es der Sitz der Vergebung der Sünde. Ich will nur machen, dass ich hinauskomme. Sonst denkst du, dass ich beißig und bösartig geworden bin. Die Partien rundherum sind ohne mich bekannt genug. Ich habe die meisten, allein und in Gesellschaft, in der schönsten Jahreszeit genossen. Man kann hier sein und sich wohlbefinden, nur muss man die Humanität zu Hause lassen. Hier zeigte man mir im Promenieren einen Priester, der in einem Gefecht mit den Franzosen allein 18 niedergeschossen hatte. Das nenne ich einen Mann von der streitenden Kirche. Wehe der Humanität, wenn sie die Triumphierende wird. Von den Kunstschätzen in Rom darf ich nicht anfangen. Die Franzosen haben allerdings vieles fortgeschafft, aber der Abgang wird bei dem großen Reichtum doch nicht sehr vermisst. Überdies haben sie mit wahrem Ehrgefühl kein Privateigentum angetastet. Einigen ihrer vehementesten Gegner haben sie zwar gedroht, doch ist es bei den Drohungen geblieben, und die Privatsammlungen sind bekanntlich zahlreich und sehr ansehnlich. Nur einige sind durch die Zeitumstände von ihren Besitzern zersplittert worden, vorzüglich die Sammlung des Hauses Colonna. Aus den Gärten Borghese ist kein einziges Stück entfernt. Bloß der Fechter und der Silen daselbst haben einen so klassischen Wert, wie ihn mehrere nach Paris geschafften Stücke nicht haben. Die Peterskirche gehört eigentlich der ganzen Christenheit. Und die Hierarchie würde vielleicht gern das enorme Werk vernichtet sehen, wenn sie das unselige Schisma wiederheben könnte, das über ihren Bau in der christlichen Welt entstanden ist. Etwas mehr gesunde Moral und Mäßigung hätte damals die Päpste mit Hilfe des abergläubischen Enthusiasmus zu Herren derselben gemacht. Diese Gelegenheit kommt nie wieder. Ob die Menschheit dadurch gewonnen oder verloren hätte, ist eine schwere Frage. Es ist, als ob man der stillen Größe der alten Kunst mit diesem herkulischen Bau habe Hohn sprechen wollen. Du kennst das Pantheon als den schönsten Tempel des Altertums. Stelle dir vor, einen verhältnismäßig ungeheuren Raum als die Aria des heiligen Tempels zu einer großen Höhe aufgeführt und oben das ganze Pantheon als Kuppel darauf gesetzt. So hast du die Peterskirche. Das Riesenmäßige hat man erreicht. Wir saßen in dem Kopf der Kuppel, unser drei, und übersahen die gefallene Roma. Diese Kirche wird einst mit ihrer Kolonnade die größte Ruine von Rom, so wie Rom vielleicht die größte Ruine der Welt ist.